Ja, ich bin vorhin noch gebeten worden, ein Wort zu meiner Person zu sagen. Ich bin Sekretär im Süddeutschen Verband. Der Süddeutsche Verband ist ja so die Dachorganisation oder Verwaltungsebene, über den drei Vereinigungen von Bayern, Baden-Württemberg und Mittelrhein. Und damit auch so die Verbindungsstelle hin zum Norddeutschen Verband einerseits und zur Division in der Schweiz andererseits. Meine Aufgabe dort in der Funktion als Sekretär ist die, kann man sagen, die administrative Leitung des Verbandes, so an der Seite des Vorstehers Günter Machel. Ansonsten sind die Abteilungen, die ich noch habe, religiöse Freiheit und Kommunikation. Diese Aufgabe habe ich noch bis zum 6. Mai inne, dann kommen Neuwahlen und so freut es mich, dass ich in dieser Ära, ich bin nun seit 18 Jahren in diesem Amt, dass ich in dieser Ära auch noch einmal hier die Gemeinde Günzburg kennenlernen darf. Ich freue mich heute, bei euch zu sein. Wir leben in einer recht interessanten und in auch einer recht bewegten Zeit. Im Herbst des Jahres 2008 sagte der damalige Finanzminister Peer Steinbrück in einer Regierungserklärung, die Welt wird nicht wieder so werden wie vor der Krise. Seitdem ist wohl kaum ein Tag vergangen, an dem nicht die Frage der Wirtschaftskrise in irgendeiner Form Gegenstand der Meldungen in den Nachrichten war. Nachdem so die erste Schwierigkeit erklommen zu sein schien und sich wieder ein wenig Optimismus breit machte und auch seitens der Regierung es sogar hieß, die Krise sei überwunden, kam dann mit einem Mal die Nachricht der Bankenkrise. Kurz danach die Frage, dass ganze Staaten vor einer Krise stehen. Das Schlagwort einer Euro-Krise, eines Euro-Rettungsschirmes und viele andere Fragen stand mit einem Mal im Mittelpunkt. Viele haben sich Gedanken gemacht und Sorgen gemacht. Wird unsere Rente morgen noch sicher sein? Wie wird es weitergehen mit der Zukunft? Wird diese Krise zu überstehen sein? Manche sprachen, auch Spiegel und andere Nachrichtenmeldungen, von einer Inflation, die anschließend kommen würde. Wie wird es weitergehen? Bis heute scheinen wir noch mittendrin zu stecken. Wer eine Meldung in einer Ausgabe von Zeichen der Zeit gelesen hatte, konnte dort auch davon lesen von dem Börsenmakler Dirk Müller, einem sehr bekannten Börsenmakler, und der sich mit diesen ganzen Geldgeschäften sehr, sehr gut auskennt, und dass er sagte, entweder müssen wir eine noch stärker europäisch im Sinne einer Wirtschaftsregierung vorangehen, oder aber wir müssen zurückfallen in den Stand, wo jedes Land seine eigene Währung hat. Jeder Mittelweg führt unweigerlich in die Katastrophe. Der päpstliche Rat im Vatikan hatte im Herbst vergangenen Jahres erklärt, dass wir diese Probleme nur global lösen können durch eine globale Weltregierung, Weltwirtschaftsregierung. Das sind Schlagworte, die bei uns Adventisten so ein wenig die Glocken läuten lassen. Und wir denken an manche prophetischen Aussagen und fragen, was kommt hier auf uns zu? Eine sehr, sehr spannende Zeit, auch auf dem Hintergrund des prophetischen Wortes. Aber das sind nicht die einzigen Krisen, denen wir heute so gegenüberstehen. Diese Aussage, die Welt wird nicht wieder so sein wie vor der Krise, war eine Aussage, die fast wortwörtlich gleich George Bush in den Tagen nach dem 11. September 2001 gemacht hatte, damals, als die Terrorangriffe in New York stattfanden. Und auch das scheint Wirklichkeit geworden zu sein. Seit diesen Tagen des 11. September ist der moderne Atheismus massiv in den Vordergrund getreten. Er hat begonnen, missionarisch aktiv zu werden. Viele Bücher sind erschienen mit dem Ziel, Mission zu machen und dafür zu werben, dass es keinen Gott gibt. So wie ihr heute auch davon gesprochen habt und wir gesprochen haben, dass wir einen Auftrag in dieser Welt haben, hat sich auch der moderne Atheismus eine Mission gegeben, dafür zu werben, es gibt keinen Gott. Genießt das Leben ohne Gott. Aber nicht nur der moderne Atheismus hat einen Schub nach vorn erlebt, denn er macht letztlich für alle Katastrophen und die Angst vor dem Terror und die Religionen verantwortlich, dadurch auch dieser Boom. Seit diesen Tagen ist auch die Angst vor dem Terror allgegenwärtig geworden. Auch in der Bundesregierung und Bundesrepublik, auch in unserem Land wurden eine ganze Reihe von Gesetzesentwürfen eingebracht, zum Teil durch das Bundesverfassungsgericht eingegrenzt, aber doch weitgehend umgesetzt. Allein im Jahre 2007, aber noch bis in das letzte Jahr hinein, gab es da so Begriffe wie Rasterfahndung bei der Suche nach potenziellen Straftätern, wo auch unbescholtene Bürger einfach erfasst werden, systematisch erfasst werden. Heimliche Online-Durchsuchung von privaten Rechnern, Ausweitung der Telefonüberwachung, Ausweitung der Wohnraumüberwachung und Vorratsdatenspeicherung. Das waren nur einige dieser Schlagworte. Datenschützer warnen seit Jahren davor, dass der Mensch, der Bundesbürger, mehr und mehr zu einem gläsernen Menschen wird. Eigentlich kann man sagen, ist das längst der Fall. Ob auf Facebook, ob eine SMS, ob E-Mail, ob mit dem Handy telefoniert, ob mit dem Navigationsgerät unterwegs, ob mit einer Kreditkarte bezahlt oder so ein paar Pluspunkte mit Payback. Es wird alles gespeichert. Ob mit der Datenkrake Google irgendwo etwas eingegeben, es wird alles gespeichert. Es ist nur die Frage der Zusammenführung dieser Daten. Die Zeitung Die Zeit fragt in einer Online-Ausgabe, wie viel Freiheit braucht die Demokratie und wie viel Überwachung braucht sie, um die Bürger zu schützen und besser zu versorgen? In welcher Zeit leben wir heute? Ganz zu schweigen von den Katastrophen, die von Jahr zu Jahr zunehmen. Fast vergessen ist die Frage des Klimas und doch nicht gelöst. Wir leben heute in einer Zeit, in der sich auch politisch in dieser Welt sehr viel verändert. Und man hat den Eindruck, als ob alles auf einen Zielpunkt, auf einen letzten Punkt hinausführt. Viele unserer Zeitgenossen heute fragen nicht mehr, ob diese Welt endlich ist, sondern nur, wann es der Fall ist. Ich begegnete vor einiger Zeit einem Besucher in einer Gemeinde, und wir kamen in der Pause auch ins Gespräch und für ihn war auch klar, diese Welt ist endlich. Seine einzige Hoffnung war, hoffentlich nicht zu meinen Lebzeiten. Ist das unsere Hoffnung, die Hoffnung unserer Gesellschaft, hoffentlich nach mir? Dann würde das aber bedeuten, dass es unsere Kinder trifft. Kann das unsere Hoffnung sein? Wie sieht es bei uns aus, die wir gläubige Christen sind? Und ich möchte noch näher das eingrenzen, die wir Adventisten sind. Wir glauben an die Wiederkunft Christi. Und wir kennen das prophetische Wort. Wir kennen die Aussagen Jesu über die Zeichen der Zeit. Und wir wissen sehr genau, was Jesus alles beschrieben hat. Und wenn wir in unsere Welt hineinschauen, haben wir den Eindruck, als ob sich da etwas wiederfindet in dem, was Jesus bereits sagte. Kann es sein, dass wir als gläubige Christen auch Angst haben, wenn wir unsere Welt beobachten, weil wir gerade diese Dinge aus dem prophetischen Wort kennen? Kann es sein, dass wir auch sagen, ja, wir freuen uns auf die Wiederkunft Christi, aber hoffentlich noch nicht zu unseren Lebzeiten, um dem, was der Wiederkunft vorausgeht, nicht bis zum Letzten begegnen zu müssen? Haben wir auch Angst? Wir sprachen ja mit den Kindern über Angst. Haben wir auch Ängste heute in unserer Zeit? Ängste vor den Entwicklungen unserer Welt? Wie gehen wir mit dem prophetischen Wort um? Ich möchte mit euch heute Morgen hineinschauen in das klassische prophetische Wort des Neuen Testamentes, in die Offenbarung. Und möchte mit euch hier in diesem Buch einmal ein wenig nachschauen in Offenbarung 1, wie wir mit diesen Entwicklungen heute umgehen. Und zwar nicht so sehr kognitiv, vom Verstand, vom Wissen, sondern wie gehen wir persönlich mit diesen Entwicklungen um? Ich möchte mit euch hier in Offenbarung 1 die ersten drei Verse lesen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er gesehen hat. Selig ist, das heißt glücklich ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, das meint beherzigen, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Und diese drei Verse beschreiben in einer recht sachlichen und nüchternen Art und Weise, wie es zu diesem Buch der Offenbarung kam. Sachlich, knapp und nüchtern. Und doch wollen wir einmal schauen, ob wir zwischen den Zeilen etwas von Evangelium finden. Evangelium heißt ja gute Nachricht. Gibt es eine gute Nachricht in der Offenbarung? Gibt es eine gute Nachricht in diesen ersten drei Versen? Dazu möchte ich mit euch die einzelnen Satzteile ein wenig näher unter die Lupe nehmen. Die ersten Worte lauten hier: Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Ein kurzer, klarer Satz. Und doch gibt er zwei Deutungsmöglichkeiten. Offenbarung Jesu, was meint es? Meint es, dass dieses Buch der Offenbarung von Jesus herkommt? Und weil es von Jesus kommt, weil es uns Jesus übermittelt hat, ist es Offenbarung Jesu. Oder meint es, dass in diesem Buch der Offenbarung Jesus der Gegenstand der Offenbarung ist, der Inhalt dieses Buches? Allein die Formulierung Offenbarung Jesu lässt beide Deutungsmöglichkeiten zu. Und beides scheint auch richtig zu sein. Die Offenbarung kommt von Christus, und sie offenbart Christus. Christus in der Offenbarung, das ist der eigentliche Kern. Häufig haben wir uns als adventgläubige Menschen diesem Buch der Offenbarung so genähert, dass wir geschaut haben, welche Prophezeiungen werden hier über unsere Zeit gemacht. Wir haben es gelesen, studiert, verglichen mit dem Zeitgeschehen und Angst bekommen. Die Offenbarung ist aber ein Buch des Evangeliums. Wenn es hier um die Offenbarung Jesu Christi geht, dann muss Christus auch der Mittelpunkt dieses Buches sein. Dann gibt es zwar auch diese prophetischen Auslegungen, aber im Kern steht Christus. Und wenn wir vor allen Entwicklungen und vor all dem anderen Christus sehen, bekommen diese Ereignisse einen völlig anderen Stellenwert. Wir werden das nachher noch sehen. Im Kern geht es um Jesus Christus in diesem Buch. Der nächste Satz lautet, die ihm Gott gegeben hat. Die letzte und die höchste Autorität, die hinter allem steht, ist Gott der Vater. Er hat seinem Sohn diese Offenbarung übergeben. Das bedeutet gleichzeitig, dass es dem Vater im Himmel wichtig ist, dass Menschen heute in einer Zeit, in der es heißt, was bald, denn die Zeit ist nahe, dass in einer solchen Zeit Gott dem Menschen eine Nachricht, eine Botschaft an die Hand geben möchte, um durch krisenhafte Zeiten zu gehen. Es ist Gott dem Vater nicht gleichgültig, was mit den Menschen geschieht. Er möchte, dass Menschen lesen, hören und verstehen. Das drückt aus, dass dieser Vater im Himmel ein liebender Gott ist. Kein ferner Gott. Kein Gott, der erst durch Jesus oder durch Heilige oder durch was auch immer erst gnädig gestimmt werden müsste. Oder auch durch irgendwelches Tun. Er ist der liebende Gott, dem das Schicksal des Menschen am Herzen liegt. Deshalb übermittelt er durch Jesus eine Botschaft an diese Welt. Das ist hier das Anliegen, das hier dargestellt wird. diese Aussage, die ihm Gott gegeben hat, hat noch eine zweite Perspektive. Wenn wir in den Evangelien bei Matthäus, Markus, Lukas und Johannes einmal nach diesem kleinen Wörtchen gegeben schauen, in Verbindung mit Jesus, dass also Jesus etwas gegeben ist, da finden wir Aussagen wie, Jesus sagt einmal, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der Zweck ist dort, die Erlösung zu schaffen. Oder im Rahmen des Abendmahls kennen wir die Worte, dass Jesus wusste, dass ihm alles gegeben war und dass er von Gott kam und zu Gott ging. Es geht immer um die Frage der Erlösung, dass Jesus alle Macht gegeben ist, um den Menschen zu erretten und herauszuziehen aus der Finsternis zum Leben. Wenn nun diese selbe Begrifflichkeit gegeben mit Jesus zusammen hier am Anfang der Offenbarung steht, drückt es aus, dass es auch hier wieder um den Erlösungsplan geht und dass der Vater seinem Sohn einen Auftrag gibt, um diese Welt zu erretten und zu erlösen. Deshalb geht es vordergründig nicht um schlimme Katastrophen. Es geht darum, dass in diesem Buch gezeigt wird, wie es Gott schafft, eine turbulente Welt zu erlösen und zu retten. Vor allen Dingen Menschen, die sich retten lassen möchten. Das ist die Botschaft. Es ist ein Buch der Erlösung, das wir hier vor uns finden. Wenn wir weiterlesen, stoßen wir auf den Satz, und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. Vielleicht fragen wir uns, warum so umständlich. Von Gott dem Vater an Jesus. Jesus gibt es weiter an seinen Engel. Der Engel gibt es weiter an Johannes, den Propheten. Der Prophet gibt es weiter an die Gemeinden. Die Gemeinden, im Sinne unseres Bibelgespräches heute Morgen, sollen Multiplikatoren in dieser Welt sein. Warum so viele Zwischenstationen? Warum macht Gott es nicht direkt? Er könnte es doch. Nun, wir wissen nicht, welche Gedanken Gott alles damit verbindet, aber eines wird deutlich. Wenn es darum geht, dass eine Welt, die zunehmend in Krise ist, wenn eine Welt, in der zunehmend weniger Hoffnung besteht, eine Botschaft der Hoffnung erhalten soll, setzt Gott alles in Bewegung, was nur irgend in Bewegung zu setzen ist. Den Himmel, seine Engel und die Erde, Menschen wie Johannes oder die Gemeinden. Wenn es nur darum geht, dass Menschen, die ohne Hoffnung in dieser Welt leben, die spüren, dass diese Welt zugrunde geht, und für die sich die Frage stellt, wozu leben wir, wozu sind wir da, wenn alles ein Ende findet, was ist der Sinn meines Daseins? Menschen in Krise, wenn es darum geht, ihnen eine Hoffnung, eine Botschaft der Hoffnung zu vermitteln, eine Perspektive des Lebens, setzt Gott alles in Bewegung, was nur in Bewegung zu setzen ist. Deshalb können wir, die wir eine Hoffnung bekommen haben, nicht still in unserem Sessel sitzen und warten, was Gott tut. Alle sind hineingenommen, um das weiterzugeben, was Gott an guter Nachricht, an hoffnungsvoller Nachricht zu geben hat. Wenn es heute in einer Zeit, wo man von einer wirtschaftlichen Depression spricht, und wir können auch sagen, wir leben in einer Zeit, in der zunehmend die Depressionen zunehmen, die persönlichen Depressionen, wo zunehmend diese Perspektivlosigkeit da ist, gibt es niemanden, der mehr geeignet ist, als eine Botschaft der Hoffnung weiterzugeben, wie wir als Adventisten, die wir die Hoffnung auf unseren Namen geschrieben haben. Solche, die warten, dass Christus wiederkommt. Wir sind berufen, eine gute Nachricht weiterzugeben in dieser Welt. Wie können Menschen heute trotz schlechter Schlagzeilen und auch trotz ganz persönlich leidvoller Erfahrungen im eigenen Leben trotzdem zuversichtlich durch das Leben gehen? Ist das möglich? Das letzte Buch der Bibel zeigt, wie Gott mit jedem Menschen kommuniziert. Den Inhalt der Kommunikation nennt Johannes hier nun das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu in Vers 2. Das Zeugnis Jesu ist das prophetische Wort. Wer das Wort Gottes studiert, wer das prophetische Wort studiert, der darf sich entgegen all der düsteren Prognosen glücklich schätzen. Denn so steht es in Vers 3. Selig ist, der das liest und da hören die Worte der Weissagung. Ist das realistisch? Kann man wirklich sagen, selig ist, der die Worte der Offenbarung liest? Müsste man nicht eher sagen, Schrecken und Panik, der das liest? Und war unsere Verkündigung des prophetischen Wortes der Offenbarung nicht häufig auch eine angstmachende Verkündigung? Aber hier steht glücklich. Und diese Seligpreisung hier vom Anfang findet sich im letzten Kapitel der Offenbarung noch einmal, verstärkt durch eine zweite Seligpreisung. Aber doch, man müsste doch wirklich sagen, Schrecken über den, der von apokalyptischen Reitern in diesem Buch der Offenbarung liest. Schrecken und Panik über den, der von Posaunengerichten liest, von letzten sieben Plagen, von einer Zeit, in der man nicht mehr kaufen und verkaufen kann. Wäre das nicht angebrachter? Aber hier steht selig. Wie kommt nun hier Johannes dazu, das so niederzuschreiben? Nun, die Antwort ist eigentlich eine einfache. Weil dieses Buch der Offenbarung kein Buch der Panik ist, sondern ein Buch der Hoffnung. Es ist ein Buch des Trostes, wo Gott Menschen in Krisen begegnet und sagt, verzage nicht in Krisen. Gott führt diese Welt zu seinem Ziel. Und mag diese Welt noch so turbulent aussehen, Gott hält diese Welt noch immer in seiner Hand. Und er wird auch seine Gemeinde führen und er wird dich führen. Du brauchst nicht diese Angst zu haben. Es ist eine Botschaft der Führung Gottes, wie Gott seine Gemeinde durch die Jahrhunderte hindurch geführt hat und führt. So wird er auch dich und mich führen. Es ist ein Buch der Hoffnung, ein Buch des Trostes. Unter diesem Aspekt lasst uns die Offenbarung lesen. Und sie bekommt eine ganz neue Farbe, einen neuen Klang. Im Anschluss an diese Einführung, und wir spüren, dass hier Evangelium zu finden ist, allein in diesen recht sachlichen Worten, im Anschluss daran beginnt Johannes offiziell seinen Brief. Ich möchte mit euch die nächsten Verse lesen, von Vers 4 ab. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Das scheint ein Symbol für den Heiligen Geist zu sein. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Johannes beginnt hier seinen Brief typisch neutestamentlich. Wenn ihr euch die neutestamentlichen Briefe anschaut, beginnen fast alle mit diesem Segensgruß Gnade und Friede. Und doch unterscheidet sich hier dieser Gruß ein wenig von den anderen. Es ist nicht Johannes, der selbst grüßt, sondern Johannes übermittelt die Grüße eines anderen. Von wem? Der Text sagt, von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Wer ist das? Jesus? Seid ihr euch sicher? Der Text sagt, Gnade und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt und den sieben Geistern und von Jesus Christus. Jesus wird erst im nächsten Vers an dritter Stelle genannt. An dieser Stelle hier ist es der Vater. Aber wenn wir da lesen, der da kommt, ist hier unsere Assoziation sofort bei der Wiederkunft. Deswegen reagieren wir ja auch so. Aber es ist an dieser Stelle nicht Jesus, es ist der Vater. Aber wenn es heißt, dass er kommt, stellt sich ja dann die Frage, wohin kommt er denn, der Vater? Zunächst einmal kommt er zu dir ganz persönlich. Dich treiben die Sorgen um, das Not, die dich plagt, vielleicht Krankheit, die dir zu schaffen macht, Spannungen zu anderen Menschen, vielleicht sogar Schuld. da ist dein Gott, der sich aufgemacht hat, um dir zu begegnen. So wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn der Vater zu Hause ist, seinen Sohn in der Ferne kommen sieht und den es zu Hause nicht hält, der seinem Sohn entgegenläuft, um ihn in seine Arme zu nehmen. Der Vater macht sich auf von zu Hause. Er wird sein Kommen vollenden, ganz am Ende der Zeit, wie wir es in Offenbarung 21 dann lesen können. Da spricht es nämlich von diesem Kommen. Offenbarung 21, Abvers 2. Da wird berichtet, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, vom Himmel herabkommt auf diese Erde. Aber das ist keine leere Stadt. In dieser Stadt ist der Thron Gottes und auf dem Thron sitzt Gott. Wir lesen hier Offenbarung 21, Abvers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Hier ist dieses Wort kommen. Bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Wörtlich heißt es das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, wörtlich bei ihnen zelten. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Schmerz wird mehr sein. Also kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Sie sind wirklich wahr. An dieser Stelle berichtet nun Johannes vom Kommen Gottes, vom Kommen des Vaters. Und er spricht davon, dass Gott sein Zelt aufschlägt, wie er es wörtlich hier schreibt. Die Sehnsucht Gottes ist, bei seinen Kindern zu sein. Als das Volk Israel damals in der Wüste unterwegs war und die Israeliten in Zelten wohnten, sagte Gott, baut mir auch ein Zelt, eine Hütte, eine Stiftshütte, damit ich mitten unter ihnen wohne. Als sie später sesshaft geworden waren und sie in Häusern wohnten, sagte Gott, baut mir ein Haus. Es war zu allen Zeiten Gottes Wunsch und Gottes Sehnsucht, dort zu sein, wo seine Kinder sind. Eltern sind in der Regel gerne dort, wo auch ihre Kinder sind. Das ist ihre Sehnsucht, dass da die Atmosphäre stimmt. Am deutlichsten und am sichtbarsten ist diese Sehnsucht Gottes geworden, als Jesus Mensch wurde. Als er seine göttliche Herrlichkeit zurückließ und seine göttliche Gestalt ablegte, im Bild gesprochen das Zelt des Menschen anlegte, auf diese Erde kam und als Mensch unter Menschen lebte. Dieser Titel für Jesus, Immanuel, der die Bedeutung hat von Gott mit uns, Gott mitten unter uns. Gott schlägt sein Zelt, seine Wohnstätte mitten unter den Kindern auf. Das ist hier sichtbar geworden durch Christus. Gott hat die Sehnsucht, unter seinen Kindern zu wohnen. Gott sucht die Nähe zu seinen Geschöpfen, zu denen, die er lieb hat. Deshalb kann Johannes die Grüße übermitteln von dem, der da kommt, dem Vater. Er möchte sein Zelt, seine Wohnstätte in deinem und meinem Leben aufschlagen. Er möchte in unserem Herzen wohnen. Das ist seine größte Sehnsucht. Wenn die Offenbarung von Gericht, von Verfolgung, von ökologischen und wirtschaftlichen Zusammenbrüchen spricht und schließlich vom Gericht, zeichnet sie durchaus ein düsteres Bild. Aber sie beginnt mit einer Liebeserklärung. Wir haben gelesen in Offenbarung 1, in Versen 5 und 6, ihm, der uns liebt, der uns erlöst hat, ihm sei Ehre. In der Offenbarung finden wir also manche Beschreibungen von Dingen, die sehr düster und schwierig sind, von manchem Leid, was dort beschrieben wird. Aber ganz am Anfang, in der Einführung zu diesem Buch, stellt sich Gott erstmal als der vor, der uns lieb hat. Allem Leid voran steht dieser eine. Und wenn wir diesen Aufbau übertragen auf unser persönliches Leben, dort, wo uns Sorgen umtreiben, wo das Leid in unser Leben hineintritt, wo auch in unserem Leben manches Düstere ist, so wie in der Offenbarung manches Schwierige beschrieben wird. Aber wie in der Offenbarung allem voran diese eine Aussage steht, ihm, der uns liebt, gilt auch in allen Schwierigkeiten, in allen Nöten, in allem Leid unseres Lebens, dass am Anfang erstmal diese eine Aussage ist, dass einer, der dich lieb hat. In diesem Bewusstsein, dass aller Not voran dieser eine steht, wird er nicht manche Not in unserem Leben kleiner? Allein schon in dem Wissen, dass uns einer vorangeht in unserem Leben, dass da einer da ist, der über den Dingen steht und der uns lieb hat? Vielleicht mag es uns dann so gehen wie jener Vierjährigen. Sie lag bereits in ihrem Bett, als ein gewaltiges Gewitter losbrach. Es war eines von diesen angstmachenden Gewittern. Die Blitze zuckten und die Donner krachten. Der Vater machte sich vom Wohnzimmer auf, ging in das obere Stockwerk, um im Kinderzimmer nachzusehen, ob er seine Tochter trösten müsste. Als er die Tür aufmachte und hineinschaute, sah er, wie seine Tochter auf dem Fensterbrett stand und ihre Nase gegen die Fensterscheibe presste. Als er sie fragte, was sie denn da macht, drehte sie sich um und antwortete fröhlich: Ich glaube, Gott möchte mich fotografieren. Da donnert es und da kracht es. Aber Angst bei einem solchen Gott, bei einem Gott, der uns lieb hat, Angst vor den Stürmen der Zeit, vor den Ungewissheiten der Zukunft, bei einem solchen Gott, der doch letztlich alles in seiner Hand hat und uns in seiner Hand hält? Bis hierher haben wir ein paar erste Eindrücke aus dem ersten Kapitel der Offenbarung herausgepickt, Evangelium gelesen, gute Nachricht. Es gibt so viel mehr Evangelium in diesem ersten Kapitel zu entdecken. Es ist eine Fundgrube. Und weit über das erste Kapitel hinaus. Ich möchte an dieser Stelle noch drei Aspekte erwähnen, die übergreifend sind über das ganze Buch. Der erste Aspekt ist, Jesus zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Offenbarung hindurch. Wir haben ja gesagt, ganz am Anfang, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, also muss er auch überall zu finden sein. Wenn wir uns die Mühe machten, Kapitel für Kapitel in der Offenbarung Ausschau nach Jesus zu halten, wir würden ihn auch überall entdecken. Nicht immer ganz vordergründig, manches Mal auch ein wenig versteckt hinter Symbolen, aber er ist immer zu finden. Und besonders dann, wenn es für die Gemeinde Gottes so richtig zur Sache geht, ist dort auch Christus. Niemals lässt er seine Gemeinde allein. Der zweite Gedanke, das Evangelium der Offenbarung, und ich spreche sehr gerne vom Evangelium, dieser guten Nachricht der Offenbarung. Das Evangelium der Offenbarung zeigt uns Jesus Christus als den Ersten und den Letzten. So stellt sich Jesus Johannes gegenüber am Ende des ersten Kapitels vor. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Grabes. Wenn Jesus schon die Schlüssel zum Totenreich hat, wie viel mehr hat er die Schlüssel für die Probleme unseres Lebens? Aber Jesus ist in der Offenbarung nicht nur in dieser geistlichen Dimension der Erste und der Letzte. Zunächst einmal ganz buchstäblich. Jesus ist die erste Person, die überhaupt in der Offenbarung genannt wird. Wir haben im ersten Vers gelesen, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Also Jesus ist der Erste, der überhaupt genannt wird. Und schlagen wir den letzten Vers der Offenbarung auf, ist Jesus der Letzte, der genannt wird. Die Gnade des Herrn Jesu sei mit euch. Also Jesus ist buchstäblich in der Offenbarung der Erste und der Letzte. So ist dieses Buch aufgebaut. Damit ist er die große Klammer um dieses Buch herum. Damit ist er auch die Klammer um all die Ereignisse und Entwicklungen dieser Welt. Nichts entgleitet seinem Geschehen und seinem Halten und Wirken. Im Kern geht es aber nicht um politische, wirtschaftliche und sonstige Fragen, sondern um die Gemeinde Gottes in dieser Zeit. Deswegen ist Jesus auch der Erste und der Letzte seiner Gemeinde. Und weil du und ich, weil wir Teil seiner Gemeinde sind, ist er auch der Erste und der Letzte unseres Lebens, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Deshalb, weil er der Erste und der Letzte sein möchte, deshalb mache auch du ihn zu deinem Ersten und zu deinem Letzten. Mach ihn zum Ersten, wenn du morgens aufstehst. Nimm dir Zeit für ihn. Zeit zum Gespräch mit deinem Gott. Zeit, um ihn zu dir reden zu lassen durch sein Wort. Lass ihn der Letzte sein, bevor du dich abends niederlegst, dass deine Gedanken noch einmal zu ihm zurückkehren, du den Tag mit ihm reflektieren kannst. Lass ihn auch der rote Faden sein, durch den Tag hindurch, zwischendurch ein kurzes Lob, ein Dank. Wenn du vor Entscheidungen stehst, triff sie mit ihm. Wenn Jesus auf diese Art und Weise, Tag für Tag, der Erste und der Letzte und der rote Faden ist, in deinem Alltag so ganz praktisch, dann wirst du auch von ihm getröstet werden, wenn einmal schwere Stunden in dein Leben treten sollten. Eine gläubige Frau berichtete, sie lag im Krankenhaus und hatte am nächsten Morgen eine Augenoperation vor sich. Im Krankenzimmer war noch eine Mitpatientin, die dieselbe Operation gerade hinter sich hatte, aber noch den Verband vor Augen und wusste von daher nicht, ob es wirklich gelungen war oder nicht. Die Erzählerin bekannte, dass obwohl sie gläubig war, sie doch voller Sorge war. Dazu kam, dass ihr Mann auch nicht gesund war und sie sich die Frage stellte, was würde werden, wenn es also nicht gut ausgeht. So konnten beide Frauen in dieser Nacht nicht schlafen. Das Fenster in diesem Krankenzimmer war etwas geöffnet und so konnten sie mitten in der Nacht draußen so tappende, schwankende Schritte hören. Ein Betrunkener, der dort sich näherte und anfing zu krölen. Gerade unterhalb des Fensters krölte er ein Lied und sang dort die Worte, sei unverzagt, bald der Morgen tagt und ein neuer Frühling folgt dem Winter nach. Sein Singen wurde leiser, so wie er sich mehr und mehr von diesem Krankenhaus entfernte. Aber noch durch die nächtlichen Straßen war zu hören, in allen Stürmen, in aller Not wird er dich beschirmen. Dann war nichts mehr zu hören. Die beiden Frauen kannten dieses Lied, Herr meine Seele. Und sie kannten auch die letzten Worte, die nicht mehr zu hören waren. Wird er dich beschirmen, der treue Gott. So haben wir es hier gelesen, Offenbarung 1. Gnade und Friede. Und wir könnten in Klammer hinzufügen, in allen Turbulenzen, in all dem, was uns umtreibt und uns zu schaffen macht, diese Gnade Gottes zu spüren, diese Geborgenheit, diesen Halt in Gott. Gnade und Friede von dem, der da ist, der da war, der da kommt und den sieben Geistern und von Jesus Christus. Welcher ist der treue Zeuge? Von dem es hier in diesem Lied heißt, wird er dich beschirmen, der treue Gott, der treue Zeuge. Gott hat manches Mal seltsame Werkzeuge, wenn es darum geht, seine Kinder zu trösten und wieder aufzurichten, wie hier einen Betrunkenen. Gott ist ideenreich. Jedenfalls berichtete die Erzählerin, dass sie am nächsten Morgen keine Beruhigungsspritze brauchte und keine Tablette, um gelassen in die Operation zu gehen. Und nun der Abschluss, der letzte Gedanke. Der erste war von diesen drei übergreifenden Gedanken, Jesus, der rote Faden. Der zweite Gedanke, Jesus, der erste und der letzte. Und nun hier der abschließende Gedanke. Es mag zuweilen so aussehen, als würde all das Leid und all das Böse Oberhand gewinnen. Die Gemeinde in der Offenbarung ist unterdrückt, die Wahrheit ist zu Boden geworfen. Vielleicht kennst du Augenblicke, in denen du am Boden lagst. Vielleicht hast du einen Menschen, den du sehr geliebt hast, verloren. Vielleicht bist du krank geworden, wie in dieser Geschichte, und weißt nicht, ob es noch Heilung gibt. Vielleicht wirst du am Arbeitsplatz gemobbt. Es gibt so viele Dinge, die an der Substanz unserer Kräfte nagen. Die Hoffnung, die wie ein glimmender Docht zu verlöschen droht. Vielleicht befindest du dich sogar in einer Krise Gott gegenüber. Was es auch immer sein mag, das dich umtreibt und dir zu schaffen macht. Die Botschaft der Offenbarung lautet, da ist einer, der uns liebt. Da ist einer, der in der Lage ist, die scheinbar unlösbaren Turbulenzen dieser Welt wieder zu entwirren. Wird er da nicht auch dein Leben, egal wie verworren es ist, nicht wieder entwirren können? Nicht immer ist Gottes Wirken in der Offenbarung vordergründig zu sehen. Aber keinen Moment verliert er seine Gemeinde aus den Augen. Er spinnt im Hintergrund seine feinen Fäden, während es vordergründig kracht und tobt. Deshalb glaube nicht, wenn eine Stimme dir zuflüstert, dass du von Gott verlassen wirst. Du bist es nicht und du wirst es niemals sein, denn du bist von Gott geliebt. Wenn das keine gute Nachricht ist, wie hieß es doch zu Beginn der Offenbarung? Glücklich, der die Worte der Weissagung liest, sie hört und beherzigt. Die Offenbarung ist umschlossen von Jesus. Deshalb lasse auch du dich von Jesus umschließen. Lass dich von Jesus in seine Arme nehmen. Er liebt dich und hat Acht auf dich. Ihm, der uns liebt, der uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.